Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
Im September das Aus als Rennradprofi, im Oktober Weltmeister im E-Cycling, im November bei uns im Podcast. Das ist die Geschichte von Jason Osborne, unserem Gast in dieser Ausgabe von Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike-Magazins. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Felix Krakow. An meiner virtuellen Seite sitzt mein Kollege Erik Gutglück. Hallo Erik.
Moin, moin.
Ja, und gemeinsam begrüßen wir unseren Gast heute. Hallo Jason.
Hallo.
Und ich würde vorschlagen, wir starten mal ganz positiv ins Gespräch, nämlich mit deinem Titel und ja, herzlichen Glückwunsch, Weltmeister im E-Cycling Jason Osborne. Wie fühlt sich das an zum zweiten Mal?
Sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ja, vor allen Dingen unter den Umständen, muss ich auch sagen, ist es nochmal für mich persönlich mehr wert, jetzt unbedingt wieder erste Titel, weil ja die Vorbereitung nicht ganz so einfach war und auch ein bisschen gesundheitliche Probleme mir ja die Vorbereitung ein bisschen schwierig gemacht haben, aber hab's alles nochmal gedreht bekommen und dann am Ende ja dann auch belohnt worden mit der richtigen Medaille. Deswegen kann ich ja das schon hoch einordnen, so in der Wertigkeit, sage ich mal. Mhm. Und von dem Level der Zufriedenheit.
Was war los auf dem Podium? Wir haben Fotos gesehen im Nachhinein, da hast du nicht so mega glücklich ausgesehen, zumindest auf den ersten Blick. Ich glaube, du hast es auch selber nachher immer noch kommentiert, dass du ein bisschen noch an deinem Lächeln da arbeiten musst in der Situation. War da irgendwas passiert oder war einfach nur die Anspannung?
Oh, ich war einfach, keine Ahnung, ich habe die Nacht davor kaum Auge zugekriegt, habe irgendwie, ich glaube, 3,5-4 Stunden geschlafen oder so. Keine Ahnung warum, aber ja, ich konnte überhaupt nicht schlafen die Nacht. War jetzt gar nicht wegen Aufgeregtheit. Ich weiß nicht also genau warum und wieso, aber ich war einfach irgendwie auch ein bisschen fertig, bisschen platt. Und ja, dann erst die Euphorie kann man erst später so ein bisschen durch. Und ja, dann vielleicht nicht ganz so ja happy gewirkt, aber im Tiefen war ich da doch schon happy, ja. Mhm.
Wie viel Schlaf hast du in der Nacht danach bekommen? Oder also wurde groß gefeiert oder war die Feier eher kurz?
Oh, war ein bisschen verhalten, weil ich bin ja am nächsten Tag auch noch im Rennen gefahren quasi. Es war ja quasi ein Doppelrenntag. Ja noch den Sunday Race Cup da das Finale mitgefahren und das war halt an dem Tag nach dem WM-Finale, aber das sind glücklicherweise die meisten, die da bei der WM mitgefahren sind, auch gefahren. Das heißt, ich war nicht der Einzige, sondern dann war das alles ein bisschen, sage ich mal, das Feiern ein bisschen zurückhaltender von allen anderen. Mhm. Und weil alle anderen wollten halt auch am nächsten Tag da gut fahren beim Sunday Race Cup Final. Mhm. Und dann haben wir eher ein bisschen low gemacht, aber eben trotzdem schon ordentlich gefeiert. Aber halt so, dass man dann am nächsten Tag noch das Rennen einigermaßen fahren konnte. Und dann danach dann ging ein bisschen das Feiern los. Und dann war ich ja dann auch im Urlaub da in den Emiraten noch für eine Woche und habe das dann so ein bisschen schön ausklingen lassen. Ne?
Ja, als Weltmeister erholt sich es wahrscheinlich ein bisschen besser als.
Was ganz spannend ist, du hast jetzt in den letzten 4 Jahren, glaube ich, die komplette Medaillensammlung dir nach Hause geholt. Du hast Gold, Silber und Bronze und jetzt nochmal Gold. Ich bin mir nicht sicher, ob die Reihenfolge stimmt, aber ich glaube, das sind die Medaillen, die du...
Gold, war Gold, dann Bronze. Bei den Bronze war ich krank, also bin ich mit Schmerzmittel ausgefahren. Das war ich gar nicht gut drauf. Und dann halt, wie gesagt, dann darauf ist ja Silber. Das war, wo der Andreasen, der Däne, gewonnen hatte, der dann da quasi vom Startblock aus ja losgebrettert ist und quasi so ein bisschen die Taktik, die ich halt gemacht habe und ist dann halt damit durchgekommen. Ne? Und dann habe ich noch so ein bisschen Schadensbegrenzung gemacht und war dann die Silbermedaille noch das Bestmögliche noch da geholt. Und dann, genau, hat man aber auch raus gelernt, dass man da keinen wegfahren lassen darf. Und genau, das ist dann glücklicherweise dieses Jahr nicht passiert, sondern eigentlich im Gegenteil habe ich diese Strategie ja angewendet und also somit dann quasi komplette Medaillensammlung, Gold über Bronze und zweimal Gold, genau, also in allen 4 E-Sports-Editionen immer auf dem Podium gewesen bis jetzt.
Kann sich sehen lassen, ne?
Ja, Medaillensammlung sieht nett aus, also es vor allen Dingen jetzt ja auch dann endlich die hier die neuen UCI-Medaillen, diese größeren, da war ich immer neidisch, weil die hatten bei uns, das war ja noch vor anderthalb Jahren dann die, gut wie die letzte E-Sports-WM, und da hatten die noch die kleinen Medaillen, und jetzt gab's dann auch endlich die große. Mhm. Das ist nett, ja.
Das heißt, hast du das Gefühl, es wird stärker ernst genommen und wahrgenommen tatsächlich auch vom Weltverband und auch von der Öffentlichkeit?
Ja, vom Weltverband auf jeden Fall. Also die haben ja auch ein Agreement quasi jetzt auch mal Wusch mit UCI, also jetzt über die 3 Jahre, wird das ja quasi dann auch ausgerichtet. Ich denke mal, es wird in Abu Dhabi bleiben. Ich glaube, die werden da jetzt nicht groß, also zumindest nächstes Jahr hat es schon confirmed, dass es wieder in Abu Dhabi ist, weil halt die Bedingungen da astrein sind mit der Arena, mit der ADNAC Arena und so weiter. Mhm. Und ich denke, das ist immer mehr im Kommen, ne? Also die, Gott sei Dank sind ja jetzt auch die finanziellen Ressourcen dann doch da. Auch haben wir noch viel in Emiraten verdanken. Also die haben da, die investieren da ordentlich. Wird sich halt zeigen, aber interessant wäre halt, ob es in der Zukunft vielleicht auch wirklich so reine E-Sports-Teams gibt, wie jetzt auf der Straße, wo halt man auch quasi als Fahrer angestellt ist sozusagen und dann festes Gehalt bezahlt bekommt und so weiter. Also das wird die Zukunft noch zeigen, aber wäre auf jeden Fall der erste große Schritt der Annäherung zum Straßenradsport, denke ich.
War jetzt die Medienresonanz, also in der Radsportszene und natürlich auch in der deutschen Radsportmedienlandschaft, haben das natürlich alle mitbekommen, dass du wieder Weltmeister geworden bist, aber also ich bin jetzt kein Bild-Zeitungsleser, aber die Schlagzeile "Wir sind Weltmeister" ist mir jetzt nicht irgendwie untergekommen. Ist das so in der breiten Öffentlichkeit? Gab es da irgendwie Resonanz oder ist das wirklich jetzt nur auf diese Radsport-Szene und auf die Radsportmedien bezogen irgendwie zu dir durchgedrungen?
Ja, ich sag mal, E-Sports ist ja mehr so eine Bubble auch so ein bisschen, ne? Das ist auch so ein bisschen quasi, so, das ist ein Kreis, der ist ein bisschen kleiner gehalten, logisch, aber ich finde es trotzdem sehr angenehm, weil jetzt auch da in Abu Dhabi die Zeit, das war halt wirklich, also man hat sich mit jedem richtig gut verstanden und es war wie so eine Familie, kann man fast schon sagen. Und es ist einfach so viel familiärer, finde ich, das Verhältnis so unter den E-Sports-Fahrern. Und es ist nicht so dieses Kompetitive, dieses muss und immer höher, schneller, weiter und halt dieser Druck dann von der World Tour, sage ich mal jetzt so, der spielt da gar nicht, den merkt man da überhaupt nicht. Und das ist halt so alles viel legerer und ist auch viel angenehmer, muss ich sagen. Also da es ist halt noch immer noch eine Bubble quasi. Also es drängt noch nicht wirklich in die äußere Atmosphäre durch, aber ich hoffe mir immer, dass es mehr und mehr kommt. Aber nichtsdestotrotz, also man nimmt es, wie es kommt und ich denke mal, der erste große Schritt ist getan und in der Professionalisierung, wie die das jetzt da halt organisiert haben, den Event, also vom Aufbau und alles, war ja visuell auch richtig gut gemacht von der Bühne und es war ja fast wie ein UFC-Fight oder so in der Arena. So quasi.
Das war das erste Mal, dass es live vor Ort stattgefunden hat, oder? Das wäre im Rennen.
Genau, das erste Mal live, jedoch nicht jetzt hier mein allererstes Live-Event. Ich bin in der Schweiz schon nochmal dieses Digital Swiss gefahren. Da habe ich das erste Erfahrung gehabt mit Live-Event im E-Sports und da war ich schon quasi eigentlich fasziniert so.
Wie ist das vor Ort? Ich meine, es gibt ja in anderen E-Sport-Disziplinen wirklich komplett gefüllte Arenen. War das da ähnlich? Waren da auch viele Zuschauer vor Ort oder wart ihr als Sportler da eher unter euch?
Ja, es war ein bisschen schade, glaube ich, weil es war an demselben Abend, an dem Samstag war der UFC-Fight in direkt gegenüber in der, da gibt's ja zwei Hartnäckerien oder sowas und da, wir waren in der kleineren oder so und in der größeren war der UFC-Fight. Also ich glaube, das hat da ein bisschen Publikum rübergetragen, leider, leider Gottes, aber nee, es war schon doch eine gute Stimmung und ja, war eigentlich alles da und DJs, mhm. Kommentatoren, VIP rein, keine Ahnung, da hat man dann die Scheiß gesehen vorne. Ich weiß nicht, ob die auf uns irgendwie gewettet haben oder keine Ahnung, aber es wirkte so. Ja, also es war das schon eigentlich ganz cool.
Das bietet natürlich ein bisschen so dieses Potenzial von dem, was 6-Tage-Rennen gerade früher mal hatten, ne? Wirklich, dass du in der Halle bist, die Zuschauer die ganze Zeit Action bekommen, anders als beim Straßenrennen, wo das Peloton in der Reha mal kurz vorbeifliegt und dann war's das.
Ja. Ja, das ist schon ein guter Aspekt, so, ne? Man hört es ja auch immer wieder von meinen Eltern, wo ich noch auf der Straße gefahren bin, so, die sagten so, ja, was sollen wir denn da zum Rennen fahren? Könnte ich doch eh nur dafür 5 Sekunden sehen, wie du vorbeifährst und dann ist gut, du siehst ja viel mehr im Fernseher und ja, muss ich zustimmen, ne? Es ist halt die Wahrheit und wenn du da in der Arena bist, du hast halt die ganze Zeit volles Programm und siehst jedes Detail, also in dem Sinne ist es schon eigentlich, glaube ich, besser zum Angucken.
Wie ist denn das im Vergleich? Vorher die 3 Jahre auf Swift war es ja meines Wissens immer so, ihr konntet das quasi remote, wart ihr zugeschaltet, also konntet das zu Hause machen oder wo auch immer ihr gerade auf der Welt wart. Da wurde euch, glaube ich, irgendwie ein Smart Trainer zugeschickt. Ihr musstet dann irgendwie ein Video von euch machen, wie ihr euch wiegt. Gegenüber jetzt diesem Format, man ist vor Ort, sage ich mal, kriegt dann wahrscheinlich das gleiche Equipment. Wiegen wird wahrscheinlich auch offiziell vorgenommen. Was findest du besser, das von zu Hause machen zu können oder da jetzt extra für in die Emirate zu fliegen, um da ein virtuelles Rennen zu fahren?
Nee, ich muss sagen, ich finde es schon besser als Live-Event. So lebt man auch ein bisschen was, so ein bisschen. Und von zu Hause ist halt so, ja, ist halt wenig Action. Und ich finde, so sieht man halt seine Gegner quasi und kann sich auch ein bisschen mit denen so austauschen. Und die Atmosphäre, also wie ich ja eben auch schon angesprochen hatte, ist halt eine super angenehme Atmosphäre unter den E-Sportlern so. Mhm. Und von daher, also ich finde es schon eigentlich ganz cool, das live zu machen und würde es eigentlich jetzt so nach dem ersten Mal immer eigentlich vorziehen, so dem. Ja.
Gibt es irgendwie Vorbehalte? In vielen Sportarten ist das ja so und die Emirate ziehen ja sehr viel Aufmerksamkeit auf sich durch Fußball, durch Formel 1, du hast jetzt gerade UFC angesprochen, Boxkämpfe, glaube ich, und so weiter und so fort. Gibt es da irgendwie Vorbehalte dem gegenüber da in die Emirate zu gehen? Oder gab es die?
Boah, ja, klar, man hört ja immer wieder so quasi manipulative oder irgendwelche, was weiß ich, Geldwäsche oder Sportswashing oder dies oder das, ne? Aber klar, das sind Meinungen, aber ich würde das jetzt nicht da in Verbindung setzen, unbedingt mit den E-Sports. Ich meine, die Plattform, die kommt halt aus den Emiraten, die wurde da halt gegründet. Und das ist halt nun mal so. Und ich denke, man kann froh sein, dass sie halt so viel daraus machen. Also das ist das Allerwichtigste. Und ob da jetzt irgendwelche Leute was von Sportswashing oder Korruption oder dies oder das dann erzählen, das ja kann einem dann auch egal sein. Ne? Weil ich meine, man macht ja den Sport, wenn man den gerne macht. Und ja, da sind dann solche Kommentare auch eigentlich egal.
Auf jeden Fall unheimlichen Einfluss auf die Radsportwelt auch, ne? Auch durchs Team UAE.
Ja, passiert also das sehr, ist sehr viel. Schon, nee, das ist da schon ja alles quasi sehr Radsport. Also auch generell in den Emiraten. Ich war ja noch eine Woche in Dubai gewesen und es ist halt so, der Radsport da ist am Boomen, ne? Also das ist halt echt krass. Und die Plattform hier, jetzt mein Wushi, wurde ja ursprünglich gegründet, um halt, weil die Leute in den Emiraten waren halt immer eigentlich, muss man sagen, ziemlich faul, haben sich wenig bewegt, sind halt überall mit dem Auto hingefahren, so ein bisschen wie die Amerikaner, so sage ich mal. Und sie, um halt die Leute so ein bisschen auch da in den Covid-Zeiten halt in die Bewegung zu bringen, dass sie halt ja, Sport machen, wurde halt die Plattform gegründet. auch dann auch in Bezug halt Indoor wegen Covid dann auch, und so ist sie eigentlich entstanden. Und ja, was daraus geworden ist, ist halt schon, finde ich schon, schon krass.
Das war jetzt auch ein ganz anderes Rennformat als beim ersten Mal, als du Weltmeister geworden bist. Damals war es, glaube ich, wenn ich mich erinnere, ein 50 oder 55 Kilometer Rennen auf Zwift, wo dann eben, wer als erstes ins Ziel kommt, ist der Weltmeister. Ganz, ganz simpel gesagt. Und da warst du eben der Erste. Jetzt war es ja so ein Format aus drei Rennen. Es gab einen Sprint, dann gab es irgendwie, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, eine Bergetappe und dann so eine Art Rundstreckenrennen, Kriterium fast schon, wo es halt jede Runde dann Punkte gab. Fandst du das besser, dass das so über drei Disziplinen verteilt war und so ein bisschen der komplettere Fahrer gesucht wurde? Oder fandst du es eigentlich besser, so wie beim ersten Mal, als du Weltmeister wurdest?
Ja, ich sag mal, man muss es nehmen, wie es kommt, ne? Also kann eh nichts dran ändern. Aber wenn ich es mir aussuchen könnte, ich glaube, so ein einstündiges Rennen würde ich schon dann lieber vorziehen. Weil man merkt auch schon so quasi auch im Sunday Race Cup jetzt auf My Woosh da, dass die Rennen sind immer so eine Stunde. Und da merkt man schon, jetzt über eine Stunde kann man mit der Durability, die man hat quasi von der World Tour und von den ganzen Straßenrennen, kann man halt diese reinen E-Sports-Fahrer halt schon so ein bisschen platt fahren und dann auch am Ende durch die Durability halt kaputt fahren. Und das ist halt so ein bisschen durch dieses Format, diese Serie nicht so wirklich gegeben, weil du halt dann immer auch die Erholung dazwischen hast. Mhm. Und da können sich dann die reinen E-Sports-Fahrer, die ja auch nicht vom Volumen jetzt unbedingt so viel trainieren, dann trotzdem noch erholen. Und ja, ich muss sagen, also wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich lieber ein einstündiges Rennen fahren oder im besten Fall sogar noch länger. Aber wie gesagt, ich bin nicht der Organisator, also ich kann es leider nicht aussuchen. Und ich muss auch sagen, jetzt da bei dem Semifinal war ja quasi die erste die Testprobe so von dem Event. Also da hat man ja dann 150 Fahrer, die dann reduziert wurden auf 20, die dann ja dann eingeladen wurden live nach Abu Dhabi. Und als ich das da gefahren bin, gut, da hatte ich noch ein bisschen Probleme mit meiner Hüfte so ein bisschen und lief dann auch nicht gesundheitlich ganz so gut, aber da habe ich mir auch schon gedacht, das Format ist jetzt nicht unbedingt so berauschend, weil es auch immer so ein bisschen Gambling ist, weil wenn du da in einen 40-sekündigen Berg reinfährst, gut, 40 Sekunden können viele gut schnell fahren und sich dann darauf zu verlassen, dann finde ich halt auch immer, ist dann auch, ja, ist ein Gegamble, also ob du dann da, weil ob du dann Vierter wirst oder als Erster, der über den Berg fährst, das sind halt 4 Punkte und die dann 4-mal, das sind im Endeffekt 16 Punkte. Das ist halt der Unterschied zwischen, keine Ahnung, Platz 1 und Platz 10 oder so im Worst Case. Also es ist so ein bisschen, genau, und darauf wollte ich mich halt nicht unbedingt einlassen. Und daher dann, ja, genau.
Ich erinnere mich noch, bei deinem ersten Titel auf Zwift, da war es auch extrem wichtig, an welcher Stelle du die Power-Ups gezündet hast, wie du dir die aufgespart hast und welche Power-Ups du überhaupt da hattest zur Verfügung. Ich oute mich jetzt mal als jemand, der noch nie auf My Woosh gefahren ist. Gibt's das da auch? Spielt das da auch eine Rolle?
Nee, Power-Ups gibt's da gar nicht. Also die ist ein bisschen anders wie bei Zwift. Der Algorithmus funktioniert auch anders. Also man muss auf jeden Fall vorher ein paar Rennen gefahren sein, um mal zu verstehen, wie das halt funktioniert. Also der Algorithmus ist halt ein bisschen, also in Zwift, sage ich mal, hat man einen sehr langen Draft. Also da bist du halt immer noch im Windschatten, selbst wenn du 10 Meter hinter dem Fahrer bist oder so gefühlt. Und bei Woosh reißt der halt schneller ab. Und der Algorithmus, der ja funktioniert so ein bisschen so, dass wenn du halt zu nah an dem Fahrer zu nah ans Hinterrad von dem Fahrer vor dir ranfährst, dann denkt der Algorithmus, dass du überholen willst und zieht dein Avatar zur Seite. Das heißt, dann bist du nicht mehr im Draft. Und den besten Draft hast du bei Woosh eigentlich, wenn du so 3-4 Meter hinter dem Fahrer fährst. Weil dann denkt der Algorithmus nicht, dass du überholen willst und dann hast du das, ja, dann hast du halt vollen Windschatten. Aber das ist da auch ein bisschen anders, quasi auf Zwift, ja.
Du hast ja gerade schon...
Das heißt, eigentlich könnte man noch separate Weltmeisterschaften auf verschiedenen Plattformen austragen. und hätte wahrscheinlich unterschiedliche Sieger.
Boah, weiß ich nicht. Also es war ja jetzt auch, keine Ahnung, ich will jetzt den Mund nicht zu voll machen, aber es war ja jetzt auch schon auf zwei Plattformen und ich konnte ja auch zwei Siege quasi auf zwei Plattformen holen. Ich glaube schon, dass wenn man smart ist, dann tüftelt man da schon die richtige Strategie raus, ne? Und dann am Ende gewinnt auch der stärkste Fahrer, wenn alles richtig gemacht wird. Also das denke ich schon. Ich glaube nicht, dass plattformübergreifend, es sei denn, die haben da jetzt irgendwelche absurden Power-Ups oder irgendwas oder das ist mehr auf Glück basiert und nicht auf Können, dann klar, aber.
Hast du so in den letzten Jahren als Profi auf der Straße dann auch solche Online-Rennen immer wieder ganzjährig mal eingestreut oder hast du das dann wirklich immer nur in Vorbereitung auf die jeweilige Weltmeisterschaft dann ganz, ganz spezifisch gemacht?
Ja, so, ich kann ja jetzt quasi von Alpecin von der Straße, dann quasi ab August, dann bin ich ja dann weg quasi und hatte dann so ein bisschen so eine Phase, ja, so Freilauf, sage ich mal. Und wusste aber auch, klar, jetzt als Privatier jetzt wieder quasi, Fokus war auf E-Sports und dann war halt klar, dass ich die E-Sports-WM fahre und dann, ja, kurzerhand meinen alten Coach angerufen, ob der mich wohl wieder coachen würde. Der Lukas Löhr von Science. Der hätte mich auch damals schon für die erste Swift-WM gecoacht und auch als ich noch gerudert bin, hat er quasi mein Radtraining immer gestaltet. Weil quasi, als ich bei Alpecin war, lief halt alles teamintern. Die wollten halt nicht, dass man da einen Trainer mit reinbringt. Die hatten ihre, keine Ahnung, 10, 12 Trainer im Team und die wurden dann aufgeteilt unter den Sportlern. Und genau so habe ich dann kurz dann entschieden, okay, ich gehe wieder zu meinem alten Coach, habe denen dann gesagt, hier, ich möchte gerne die WM fahren, kannst du mich bitte schnell machen? Und dann hat er mir halt mein Training dann geschrieben, dann bin ich erstmal nach Frankreich, dann in die Provence ins Trainingslager, habe das so ein bisschen privat zwei Trainingslager gemacht, um mich da bei gutem Wetter vorzubereiten und dann habe ich das Ganze auch für voll genommen und habe dann auch entsprechend halt trainiert, ne, auch zielgerichtet trainiert, nicht mehr quasi wie als würde ich jetzt World Tour Rennen fahren, sondern wirklich strukturiert auf diese E-Sports WM.
Aber auf der Straße für die Rolle trainieren.
Also schon auf der Straße, klar. Ich bin jetzt nicht, nur weil ich E-Sports Weltmeister bin, muss man nicht denken, dass ich nur auf der Rolle fahre. Ich muss schon sagen, ich ziehe dann schon draußen fahren eher vor als drin. Also immer so an der frischen Luft, Natur ist immer besser als Rolle.
Scheint ja ein sehr guter Trainer zu sein. Vielleicht kannst du Felix und mir hinterher mal seine Nummer geben nach dem Gespräch. Wir hätten da auch Bedarf.
Ja, ich fürchte, der Zug ist abgefahren.
Ja, wer weiß.
Da hilft kein Trainer mehr. Aber wir haben hier ja eine ganz schöne Klammer. Du hast es gerade schon angesprochen, du kommst ursprünglich ja vom Rudern, hast auch im Rudersport früher Medaillen gesammelt, bist dann 2020 E-Cycling-Weltmeister geworden, der erste E-Cycling-Weltmeister offiziell und hast darüber dann ja auch deinen Vertrag als Profi-Radsportler auf der Straße bekommen. Bist jetzt 4 Jahre, richtig? 4 Jahre als Profi unterwegs gewesen?
Ja gut, 3,5, ne, kann man sagen. Also es August ungefähr war ja ein halbes Jahr eigentlich. Aber ja, 3,5.
Und jetzt wieder der Titel nach deiner Karriere als Straßenradprofi im Prinzip und wir sprechen uns hier wieder. Was war denn der Grund für das Ende deiner Zeit als Rennradprofi?
Ja, also es gibt viele Gründe, die so ein bisschen mit reingespielt haben. Also klar, jetzt wenn man so vom Weiten betrachtet, so, ich habe mir schon mehr erhofft quasi. Also man träumt ja immer, wenn man in die World Tour geht, von, keine Ahnung, ganz krass gesagt, also ist vielleicht ein bisschen überhaupt der nächste Pogacar zu werden oder sowas, aber oder irgendwie ein GC-Fahrer zu werden oder so, aber regelmäßig gute, also das ist dann ausgeblieben. Ich habe schon auch ein paar gute Ergebnisse gefahren, so ist es nicht. Aber was es für mich schwierig gemacht hat, war immer dieses Auf und Ab und quasi dadurch, dass man halt so viele Rennen gefahren ist, war das halt irgendwie nie möglich, auf den Punkt quasi mal zu einem Rennen irgendwie in Form zu peaken, sage ich mal. Und das fand ich immer sehr schwierig. Das hat man jetzt auch so gesehen, jetzt bei der E-Sports-WM habe ich mich einmal fokussiert darauf vorbereitet, habe ein Ziel vor Augen gehabt und einen Trainer gehabt, der mein Training explizit darauf strukturiert hatte. Ja, dann kann ich da auch abliefern. Aber wenn du in der World Tour halt so viele Rennen fährst, du bist halt andauernd in so einem Fatigue-Zustand und daraus dann mal, das ist dann so ein, ja, eine Lotterie, ob du dann mal bei einem Rennen Glück hast und tatsächlich mal alles zusammenkommt und du dann auch mal ein Ergebnis fährst. Das waren dann auch wahrscheinlich die Rennen, wo ich dann auch mal gute Ergebnisse gefahren bin. Ja, und das hat mir so ein bisschen gefehlt, weil ich sag mal, das beim Rudern hatte ich das ja gehabt. Also da war ja auch quasi im Jahr hattest du 3 World Cups, eine EM, eine WM und dann im Olympia halt Olympia und dann konntest du halt dein Training auf diese 4-5 Wettkämpfe sehr gut planen und dann auch da abliefern. Das hat ja da auch funktioniert. Und damit habe ich mich ein bisschen schwer getan, muss ich sagen. Ja, dazu kommen natürlich die ganzen Crashes und alles, das ist halt auch nicht schön ist, was einen dann immer zurücksetzt. Dann jeder Crash gibt dir so eine kleine, so ein Rücksetzer halt, wo du dich erstmal wieder erholen musst von und dann wieder auch mental wieder auf der Höhe bist, um wieder Rennen zu fahren. Das dauert dann immer einen kleinen Moment und ja, dann dazu kam halt das Problem mit der Hüfte, was dann ab quasi diesem Jahr Februar losging, was ja glücklicherweise jetzt behoben ist, muss ich ja sagen. Also da würde ich halt sagen, das war jetzt nicht der ausschlaggebende Punkt, aber natürlich hat mich dann schon begleitet, immer mit in die Rennen und hat es auch nicht angenehm gemacht. Also da dann halt Lust? So... es war eine Entzündung halt im Hüftgelenk einfach, was zustande gekommen ist durch meine Einlagen tatsächlich in den Radschuhen. Weil die waren quasi falsch. Also ich hatte quasi eine Überhöhung drin, die eigentlich nicht hätte sein müssen. Und dadurch habe ich mich quasi eingedreht. Also ich habe meine Hüfte immer quasi eingedreht, so nach links und war halt alles dann komprimiert rechts und ich habe mir halt alles blockiert damit und bin damit halt dann monatelang gefahren und auch Rennen gefahren, Belastung gefahren und dann hat sich das immer weiter entzündet, weil halt die Hüfte sich nicht so bewegen konnte, wie die sich halt bewegen sollte und dann war dann halt vermutlich auch Reibung da, die halt diese Entzündung halt ja, dann quasi die Entzündung dadurch halt dann gekommen ist und dann quasi musste ich dann quasi erstmal ein bisschen pausieren und also jetzt nach dem Semifinal tatsächlich dann für diese E-Sports-WM war das, wo ich dann gesagt hatte, also das Semifinal bin ich quasi mit einem Bein gefahren, muss man so sagen, weil das war das allerschlimmste Rennen für mich in den letzten paar Monaten. Also da ging wirklich gar nichts und bin ja trotzdem noch 14. geworden und habe mich dann auch qualifiziert. Die ersten 20 kam ja dann weiter, aber danach habe ich dann gesagt, so, also wenn du jetzt irgendwie bei der E-Sports-WM was reißen willst, dann muss das besser werden, du musst dir jetzt Hilfe holen. Und habe dann alle möglichen Ärzte kontaktiert und habe dann auch glücklicherweise schnelle Hilfe bekommen, war sogar noch in Frankreich dann beim Arzt gewesen, im Trainingslager. Da hatte ich echt einen guten Griff gehabt und der konnte mir sofort weiterhelfen und habe dann auch direkt eine Behandlung bekommen. Klar, es musste dann halt Cortisonspritze direkt in das Hüftgelenk rein. Aber das ging halt echt richtig schnell weg und ist jetzt auch weg. Also es kommt auch nicht mehr wieder, weil quasi die Ursache, das Problem, was es ausgelöst hatte, ja, quasi auch behoben ist. Also ich habe die Einlagen quasi wieder quasi korrigieren lassen. Mhm. Die sind jetzt beide wieder gleich und habe dann auch das Feedback von auf dem Video auch gesehen. Also das war auch visuell deutlich zu sehen, diese Eindrehung. Und mit der korrigierten Einlage war die halt dann eben komplett weg. Also das war dann, die Hüfte hat sich genauso wie auf der linken Seite bewegt. Es war beides gleich und das war halt so die Bestätigung, okay, krass. Was hat man, ja. Und seitdem, wie gesagt, ist nichts mehr wiedergekommen und kann mich voll belasten und ja.
Aber du hast jetzt keinerlei Ambitionen, jetzt, wenn die Beschwerden weg sind, wieder auf der Straße durchzustarten, weil ich meine, du warst Gesamtzweiter bei der Österreich-Rundfahrt, du warst Tour de Langkawi, Etappenzweiter. Du hast ja schon mit Ergebnissen aufgezeigt, bis jetzt wieder Weltmeister geworden. Ich könnte mir vorstellen, dass da auch Teams nach wie vor Interesse an dir haben, weil du bist ja trotzdem immer noch ein extrem guter Radsportler.
Ja, so ist nicht. Also, wie gesagt, ich habe schon auch ein paar gute Erfolge gehabt. Ne? Also, Tour of Austria da, zweiter im GC, auch da hinter Navaris, und sind ja auch alles richtige Weltklasse-Bergfahrer. Also das war schon, da hat man schon gesehen, dass da Potenzial ist. Ja, aber es war halt irgendwie, also man hat schon gemerkt, auch das Niveau ist halt auch krasser geworden. Ich habe jetzt auch, keine Ahnung, viel dazugelernt, weil sie heutzutage funktioniert ja wenig auch ohne Altitude und so weiter. Also macht ja jeder quasi also Altitude. Und genau, also Höhentraining und ja, hätte ich das alles vielleicht ein bisschen früher gemacht, keine Ahnung, dann wäre es vielleicht auch ein bisschen die Kurve ein bisschen steiler gegangen, weiß man nicht, aber ja, ich, keine Ahnung, ich muss sagen, jetzt auch mit der Entscheidung, dann ist so im Nachhinein, was das mit mir gemacht hat und was mir das gegeben hat, so muss ich sagen, hat mir eigentlich bestätigt, dass es schon die richtige Entscheidung war. Ich fühle mich einfach viel freier und bin nicht mehr so am Jagen, dem World Tour und keine Ahnung, also es wird immer so, viele Fahrer träumen von viel und geben dann alles auf und tun und machen, aber ja, es ist halt auch immer so ein bisschen so ein Gamble, ob dann alles zusammenkommt bei dem Rennen, und das ist halt alles nicht so einfach gewesen. Ne? Und
du hast vorhin von dem ziemlich vollen Rennkalender gesprochen, davon, dass es vielleicht sinnvoller gewesen wäre, weniger Rennen zielgerichtet anzugehen. Wie ist das? Braucht man dafür ein gewisses Standing im Team, um sowas auch durchsetzen zu können, oder wird das sowieso alles vom Team bestimmt?
Das ist das weitere Problem. Also du hast halt so, klar, die Superstars, sag ich mal, Van der Poel etc., die kriegen halt alle Freiheiten, ne? Logisch. Die gucken halt im Team, dass die halt zu dem und dem Wettkampf da in Peakform sind, und die können auch sagen, wenn ich jetzt, keine Ahnung, die möchten, Van der Poel möchte halt zur WM peaken oder weiß ich nicht was, dann wird das Training dementsprechend auch angepasst, ne? Und der Rennkalender, die haben halt da halt allen möglichen Einfluss, aber andere Fahrer haben es halt nicht, oder sag ich mal, nicht die Mehrheit der Fahrer im Team haben es halt alle nicht, und das ist halt, was ich eben angesprochen hatte auch, es macht es jetzt auch nicht unbedingt einfach, da auf Ergebnisse zu fahren, ne?
Was waren so deine Highlights, vielleicht abgesehen von den Ergebnissen, die du eingefahren hast? Was sind so die Momente, an die du dich aus deiner Zeit als World Tour Profi total gerne zurückerinnerst?
Ja, einfach die Erfahrungen, die man gemacht hat. Ich meine, man hat viel gesehen, auch dieses Jahr. Ich meine, ich war in Australien, UAE Tour gefahren, war in China, also man kommt viel rum, das ist schon eigentlich sehr cool, ne?
Kommt man nur viel rum, oder sieht man auch was? Oder hat man da gar keine Zeit für?
Man sieht schon auch was. Also man ist ja meistens zu den Rennen jetzt da in China und so auch immer quasi, in China waren wir, glaube ich, eine Woche vorher da. Also da war schon Zeit, auch ein bisschen was zu sehen. Und dann auch in Australien waren wir auch früher da, auch quasi wegen Jetlag und so weiter.
Ja.
Nee, man sieht da schon was.
Bist du mit Mathieu van der Poel, also bist du mit ihm in einem Team gefahren? Seid ihr mal zusammen ein Rennen gefahren?
Nee, also ich glaube, ich bin bis dato gar kein Rennen mit van der Poel gefahren. Nee.
Aber in Trainingslagern ihn wahrscheinlich schon mal persönlich kennengelernt.
Ja, also in den ganzen Trainingslagern quasi in Spanien und so weiter. Klar, da sind dann immer alle, sind ja alle Fahrer quasi zusammengekommen, und dann hat man den schon gesehen und hat man schon gemerkt, wie er drauf ist und was er so treibt und keine Ahnung, schon eigentlich auch ein cooler Typ, also ist auch überhaupt nicht abgehoben oder sowas. Ich meine, ist ja super erfolgreich, aber ist trotzdem irgendwie auf dem Boden geblieben und ja, ist schon eigentlich ein, kann man nichts Schlechtes drüber.
Hat er eine Chance gegen dich gehabt bei der Swift WM? Oder generell bei der E-Sports WM? Oder sagst du, nee, das da machst du ihn nass?
Das ist eine schwierige Frage, ne? Kann ich schwer beantworten, ne? Aber ich sag mal jetzt, aus der Kalten, wenn er es jetzt nicht vorbereitet hätte, denke ich, hätte ich schon eine Wahrscheinlichkeit wäre schon hoch gewesen.
Einfach weil du die
vielleicht hätte schlagen können.
Aber dann könnte man ihn vielleicht auch mal mit reizen, ne?
Weil er das Spiel nicht kennt, weil er den Algorithmus jetzt nicht unbedingt vertraut ist und so weiter. Da hat man schon einen immensen Vorteil, ne? Aber klar, wenn er sich jetzt da richtig drauf vorbereitet, weiß man nicht. Aber wäre mit Sicherheit interessant, ja.
Aber man hat ja das Gefühl, dass er so alle WM-Titel, die es irgendwie im Radsport gibt, einmal sammeln will. Das heißt, es könnte schon sein, dass er da irgendwann mal auf den virtuellen Straßen anzutreffen ist, ne?
Ja, es hat die Frage, ob das mit Marouche was wird, weil die haben ja da im Team halt quasi mit Swift so ein bisschen die das Bündnis. Und sie sind ja der Hauptsponsor. Und ich weiß nicht, ob die das so unbedingt gerne sehen, wenn jetzt dann Mathieu van der Poel auf Marouche rumfährt. Deswegen, zumindest in den nächsten 2 Jahren, denke ich, wird man van der Poel nicht sehen auf Marouche.
Aber gab es für dich etwas, was du lernen konntest von diesen arrivierten und auch Stars auf der World Tour, wo du gesagt hast, das gucke ich mir ab, das ist total wertvoll für mich?
Weiß ich nicht. Es gibt halt echt Fahrer, die sind halt einfach extremst talentiert, ne? Die können halt quasi aus Scheiße Gold machen, sage ich mal so. Also die fahren halt so Rennen und irgendwie haben die immer Form. Also keine Ahnung, fragt man sich auch echt manchmal, was die so machen. Und das sieht man schon. Aber ja, ich denke mal, ich habe selber auch viel gelernt. Also so ist es nicht. Ich habe mir auch viel abgeguckt so von den anderen erfolgreichen Fahrern. Und aber ja, schon, also es ist schon echt manchmal auch erstaunt, wenn man so konstante Fahrer sieht, die da halt immer irgendwie in den Top 10 fahren und dann sich auch denkt, so was machen die denn anders? Und ja, also das war schon so eine Sache, wo man sich da schon gefragt hat, so.
Aber was sind das so für Sachen, die du dir abgeguckt hast? Höhentrainingslager hast du gerade schon angesprochen.
Ja, quasi so ein bisschen, ja, alles mögliche. Positionierung in den richtigen Momenten. Sei es Fahrtechnik, Abfahrten. Wenn man weiß, keine Ahnung, man hat irgendwie einen guten Abfahrer vor sich, so, dann fährt man so seine Linie so ein bisschen nach und dann merkt man auch schon so, oh, krass, der fährt ja doch schon ein bisschen anders, aber sowas halt. Ne?
Du hast ja so mit deinem, ich nenne es jetzt mal Karriereende als Straßenprofi, auch wenn du ja weiterhin im Radsport aktiv bleiben möchtest. Du hast ja auch gesagt, du möchtest E-Sport in den Vordergrund rücken, aber auch Gravel. Ich finde, das sind ja 2 Disziplinen, die schon irgendwie ein bisschen auseinanderliegen. Bist du schon mal Gravel-Rennen gefahren oder was reizt dich daran, dich ausgerechnet im Gravel-Sport auszuprobieren?
Moment, Rennen war hier noch nicht die Rede von. Könnte auch Bikepacking-Abenteuer sein.
Ja, also ich sag mal so mit dem Gravel so ein bisschen quasi den Bezug zum Outdoor-Rennsport, dass ich den nicht ganz verliere, weil es mir ja schon auch noch Spaß macht und ich will halt nicht den Bezug zur Außenwelt komplett durch das E-Sport quasi abschalten und deswegen finde ich schon nett, auch ein bisschen Outdoor-Sport zu betreiben und Rennen zu fahren. Deswegen würde ich mich da halt mal gerne versuchen und ich fahre halt so im Training auch recht viel Gravel. Gut, jetzt gerade ist mein Gravel-Rad in der Werkstatt, aber wenn das wieder da ist, werde ich wieder ein bisschen aktiver sein, aber ja, ich fahre gerne Gravel. Ich finde es, auch wenn ich so quasi von der Straße komme und einfach mal keinen Bock mehr habe, immer auf ja, Straße fahren und Asphalt oder mal Abwechslung braucht, dann gehst du halt in den Wald und siehst halt komplett andere Routen und es ist halt dann für den Kopf so ein bisschen immer ein Reset und gibt wieder neue Motivation und deswegen finde ich es so immer ganz angenehm und klar, würde mich dann mal gerne versuchen in den Rennen und gucken, wie das so wird.
Ist ja schon noch interessant, dieser im Prinzip parallele Siegeszug von Gravelbike auf der einen Seite und E-Cycling auf der anderen Seite. Ne? Das ging ja ziemlich zeitgleich so durch die Decke.
Ja, also jetzt, ich sag mal, als Privatier hat man ja einige Optionen quasi, aber man sieht halt so, die breite Masse, da etabliert sich schon im Gravel-Bereich auch. Und E-Sports, klar, wird immer auf meiner Agenda sein. Jedes Jahr, ich werde immer die E-Sports-WM da im Visier haben und halt auch so weitere Rennen. Aber ja, so wie gesagt, im E-Sports-Bereich ist da halt schon quasi Gravel eigentlich mit ganz oben auf der Liste.
Wie ist denn das eigentlich? Muss es dann künftig auch eine eigene E-Sports-Gravel-Weltmeisterschaft geben? Das wäre wohl das Mindeste.
Ja. Wird man sehen. Also die haben ja na, zumindest diese, auf Swift haben die auch so Gravel-Routen. Ja, genau, also die gibt's ja.
Wobei da interessanterweise das Mountainbike in Swift wohl das schnellste Rad sein soll. Also das Gravelbike ist da gar nicht von Vorteil. Muss ich jetzt hier mal Fun Fact loswerden.
Das muss ein Fehler im Algorithmus sein.
Das kann nicht. Ich glaube, die hätten da selbst mal einen Test gemacht, dass auch dieser Jungle Loop oder so, wo ja so, ich meine, halb Asphalt und halb Gravel ist, wo die ja dann auch festgestellt haben, dass, ich glaube, das entweder das Mountainbike oder Gravelbike dann auf dem kompletten Kurs, also halb Asphalt, halb Gravel, trotzdem noch schneller war als das Rennrad. Also interessant, ja.
Dann würden wir sagen, wir haben eine Rubrik, die wir immer ganz gerne noch besprechen. Unsere Hörerinnen und Hörer kennen sie, und zwar die 10 wirklich wichtigen Radsportfragen. 10 Entweder-Oder-Fragen, die wir dir gerne stellen möchten. Da darfst du dich für eine der Antwortoptionen entscheiden und darfst natürlich auch begründen, warum du dich dafür entscheidest. Und in guter Tradition stellen wir die Fragen immer abwechselnd. Felix, möchtest du mit der ersten beginnen?
Ich habe noch nicht durchgeguckt, ob ich dann die besseren Fragen habe oder nicht, wenn ich die ungeraden habe. Aber ich vertraue dir mal und frag Jason, Schlauch oder Tubeless?
Ja, auf der Rolle.
Besonders im E-Cycling natürlich.
Aha. Schlauch. Aber dann...
Ja, naja, einfach ich meine negativen Erfahrungen gemacht habe mit Tubeless und so ein bisschen die Schnauze voll ab quasi. Und ich finde, Schlauch ist einfach klassisch, ist das Einfachste. Mhm. Man hat einen Schlauch dabei, packt schon einen neuen rein, wenn du einen Platten hast, und fährt dann weiter. Mhm. Und hast nicht dein ganzes Rad zugesaugt mit Milch und alles, dies und das. Und, ja,
auch am Gravelbike oder eher klassisch. Da dann doch eher Tubeless?
Ja, Gravelbike natürlich Tubeless. Da hatte ich aber glücklicherweise bis jetzt noch keine großen Pannen, die mir meine Stimmung vermiest haben. Da bin ich noch der Gravel-Treu, ja.
Möchtest du denn dein Lieblings-Tubeless-Abenteuer hier kurz schildern oder lieber nicht?
Das sind so viele.
Ja, ich hatte schon tatsächlich mal einen Platten gehabt. Ich glaube, das war irgendwo, wo ich noch in Frankfurt in der Region gewohnt habe. Da war ich dann schon ein bisschen weit weg von zu Hause und hatte nicht wirklich Flickzeug dabei, irgendwo mitten im Wald. Und keine Ahnung, bin dann letztendlich dann mit einem Platten einfach nach Hause gefahren. Das war jetzt nicht unbedingt, sag ich mal, Material schon. Die Felge waren mir auch nicht dankbar, aber hatte da in dem Fall keine andere Wahl. Es war dann auch noch irgendwie im Winter. Also es hat dann auch noch geschneit.
Oh ja.
Oh ja. Ja, war nicht so angenehm. Und der nächste Radladen war auch jetzt nicht um die Ecke. Deswegen war dann letztendlich egal, ob ich nach Hause fahre oder zum Radladen fahre. Hätte sich jetzt vom Weg nicht viel getan. Das war so ein, ja.
Dann stelle ich mal die zweite wirklich wichtige Radsportfrage. Aero oder Leichtbau?
Aero.
Aber du bist doch jemand, der auch gerne die Koms angreift. Ich glaube, hier am Feldberg in Frankfurt hast du den Kom. Ich glaube, es gibt auch Ich glaube, du hattest auch mal in Italien an einigen Anstiegen mal die Zeiten geknackt.
Ja, yeah, aber ich muss sagen, ich glaube, Aero, ich glaube heutzutage, die Zeiten sind vorbei. Also ich glaube, Aero ist halt so, hat sich so krass entwickelt und es ist wirklich so krass alles aerodynamisch geworden, dass ich fast glaube, dass, klar, wenn man jetzt mit einem 9 Kilo Rad fährt oder einem 7 Kilo Rad, da ist keine Frage, aber ob man jetzt ein halbes Kilo mit mehr trägt oder nicht, dafür aber quasi Aero-Jersey versus ein Schlabber-Jersey hat, ich denke mal, da, also meiner Meinung nach gewinnt da Aero auf lange Sicht immer und ja, bin da eher auf Seite Aero unterwegs. Auch am Feldberg gerade, muss ich sagen, ist ja eher so ein 5-prozentiger Berg, mehr so ein Draft-Berg und da bin ich auch immer im Unterlenker gefahren und quasi in Aero-Position an so einem Berg und ja, bin dann ja letztendlich auch dann den Komm gefahren und denke mal, das habe ich da eher der Aero-Ness zu verdanken als irgendwie der Leichtigkeit.
Zumal so ein Aero-Renner, wenn ihr dem im World Tour Aufbau fahrt, wahrscheinlich ja auch nicht mehr weit vom UCI-Gewichtslimit weg ist, oder?
Nee, die sind eigentlich alle also ziemlich nah dran, ne? Eigentlich, da gibt es sich nicht viel.
Okay, Frage Nummer 3. Kopfsteinpflaster oder Windkante?
Kopfsteinpflaster.
Kopfsteinpflaster.
Okay.
Ja. Nee, also nach meinen Erfahrungen mit Windkante ist nicht unbedingt mein Metier, muss ich sagen. Gerade auch bei der UAE Tour, das war boah, muss ich
Regen machen. Oder Rolle? Okay. Also da hören wir ganz oft die Antwort Regen, aber klar, vom E-Sports-Weltmeister muss die Antwort natürlich Rolle lauten.
Ich bin ein gut Wetterfahrer und wenn es draußen schäbig ist, gehe ich auf die Rolle. Egal was, ob Schnee, Regen oder Wind oder weiß ich nicht, da mache ich nicht lang rum und gehe dann auf die Rolle. Ja.
Wo bist du jetzt gerade Ende November? Sitzt du irgendwo in Deutschland oder bist du?
Jetzt gerade zu Hause quasi. Ich bin ja von Frankfurt wieder in die Heimat ins Münsterland gezogen und bin aber jetzt quasi über den Winter, also jetzt noch eine Woche zu Hause und dann geht's nach Girona. Gott sei Dank. Und also eine Woche muss ich noch verkraften hier mit dem Wetter und dann endlich ja, hoffentlich ein bisschen besseres Wetter. Dann
ja, rund um Münster scheint immer die Sonne.
Ja, ist ein schöner Fleck, aber gerade heute auch hier geschneit, also ja.
Alpe du Swift oder Alpe d'Huez?
Alpe d'Huez. Dann, also wie gesagt, ich bin ein E-Sports-Fahrer, fahre gerne E-Sports, aber das Reale ist dann doch schon nochmal ein bisschen schöner, also wenn man da hochfährt, oben die Aussicht genießen kann und ja, das ist dann schon nochmal ein bisschen
bergauf schöner. Oder bergab?
Oh, also wenn mich die Frage gestellt hättest vor 3 Jahren, 4 Jahren, wo ich in die World Tour reingekommen, hätte ich, glaube ich, gesagt bergauf. Aber jetzt muss ich sagen, durch mein Handling, was ja auch immer besser geworden ist, fange ich auch an, so quasi das Abfahren zu genießen und auch das schnelle Abfahren zu genießen. Also ich glaube, das ist da hält sich ein bisschen so
das die Schöne, Waage. Wenn man ist ja schön, wenn man berghoch fährt, muss man ja auch wieder bergab fahren. Man kriegt ja beides.
Ja, genau.
Ich würde gerne noch eine Frage einstreuen, die ich eben schon so ein bisschen unter den Fingernägeln hatte. Denn es gibt ja so ein bisschen das Vorurteil, dass Leute, die von der Rolle kommen, die von Swift kommen, eigentlich nicht richtig Radfahren können. Musstest du damit irgendwie umgehen, als du dann von deinen Kollegen im Team aufgenommen wurdest? Haben die gesagt, jetzt lern erstmal Fahrradfahren?
Oh nee, die waren eigentlich schon alle recht human. Also jetzt in teamintern waren eigentlich alle überhaupt nicht irgendwie vorbehalten oder irgendwas. Also waren alle nett und freundlich und haben mir auch Sachen, waren immer bereit, mir zu helfen und mir Sachen zu zeigen. Insofern kann ich da jetzt nicht negativ irgendwie sprechen. Aber klar, man hört immer irgendwie Vorteile von Leuten, die dann sagen, ja, der kann ja nur treten, der kann ja nicht im Feld fahren und dies und das, aber muss man immer einfach drüber hinwegschauen und sag ich mal, ich habe ja gezeigt, dass es geht. Also ja.
Aber hört dann schon raus, also zum Beispiel in Sachen Abfahren hast du einiges dazugelernt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich fühle mich deutlich sicherer im Abfahren, traue mir halt deutlich mehr zu und man merkt es auch so, wenn ich mit meiner Freundin fahre, die auch quasi ambitioniert ist und auch hier und da Gravel-Rennen fährt. Selbst die sagt dann auch zu mir, ach, du nimmst ja ganz schön schnell die Kurven und dies und das. Also da merkt man schon, ja krass, also hat sich schon was getan.
Wer ist denn deine Freundin?
Das ist eine Britin, Kate McLeod, die ist die Gravel-WM gefahren, jetzt auch vor, also in Belgien. Ja, also jetzt nicht auf Profi-Profi-Niveau, aber die ja, ist auch so ein bisschen privatiermäßig unterwegs, ist Ernährungsberaterin und kann sich halt so auch so ein bisschen frei bewegen, ne, und halt aussuchen, was für Rennen, auf was für Rennen sie gerade Bock hat. Und jetzt gerade auch nächstes Jahr hatten wir jetzt vor, auch einige Rennen zusammenzufahren im Gravel-Bereich, auch da auch in Spanien und so in der Girona-Gegend. Genau.
Also hast du jemanden, der dich an die Hand nimmt?
Sehr gut.
Ja, oder mehr oder weniger ich die an die Hand nehme, ne? Weil ist die Frage, wer lernt von dem mehr? Also ich denke mal, also was sie mir erzählt hat von der Gravel-WM, hat sie von vielen Fahrerinnen gehört, es ist ja ganz schön krass, wie sie fährt. Und da meinte sie, es kommt halt wahrscheinlich einfach davon, dass sie immer bei mir im Windschatten leidet. Und
Ja, aber so kann sie dich in die Welt des Gravel-Bikens einführen. Unsere nächste Frage. Kettenöl oder Kettenwachs?
Boah, das ist eine schwierige Frage. Kommt drauf an, was für ein Bike und was für ein Setup. Also wenn ich jetzt ein Rad habe, was nur für die Rolle, nur zum Rollefahren ist, dann ganz klar Wachs und gewachste Kette, weil logisch, das kommt nicht irgendwie in die äußere Atmosphäre, kommt kein Dreck dran. Ich glaube, das ist da die bessere Wahl. Für draußen finde ich ehrlich gesagt Öl besser, weil durch dieses Wachs, das zieht halt schon irgendwie auch immer ein bisschen Dreck an und dann das Reinigen ist dann auch nicht immer so einfach.
Ich weiß nicht, wie du Ketten wachst, aber da habe ich ganz, ganz andere Erfahrungen gemacht, also dass eher das Öl total den Dreck anzieht.
Ja, ne, also bei mir ist es nicht so unbedingt, also klar, die Kette, die läuft gut, ne, und aber ich finde halt, ich mache die halt trotzdem immer sauber, die Ketten, weil auch beim Wachs kommt da immer irgendwie was dran. Und wenn ich jetzt ein Rennen habe oder so, da will ich halt nicht ungern mit einer, egal ob da nur ein bisschen Dreck dran ist, ich will den Dreck runter haben, sag ich mal, und dann ja, ist das ein bisschen schwieriger, den Dreck von der Kette runterzutragen, meiner Meinung nach. Aber ich bin auch nicht so richtig drin in dem Wachsen. Ich habe da halt auch ehrlich gesagt nicht so wirklich Lust, mal die Kette dann runterzunehmen, dann zu säubern, dann wieder neu zu wachsen. Und das ist dann auch ein bisschen zu... Deswegen also für draußen eigentlich klassisch Öl. Ja, und ich denke mal, ich werde es jetzt so ein bisschen so machen jetzt mit meinem neuen Radsponsor für nächstes Jahr. Da werde ich dann zwei Räder bekommen. Eins für die Rolle, was nur für drinnen ist und dann eins für draußen. Ich denke mal, da werde ich es dann so machen, dass ich das Indoor-Rad mit Wachskette fahren werde und quasi das Autorad mit Öl. Weil das Öl halt einfach auch schneller runtergeht, finde ich, von der Kette. Wenn du es reinigst mit Entfetter, ist es halt ruckzuck runter. Und beim Wachs ist es halt, klar, kennt jeder, ist ja halt immer ein bisschen...
Kannst du schon sagen, wer dein Radsponsor nächstes Jahr ist, oder ist das noch Top Secret?
Das würde ich jetzt hier noch nicht gern äußern, als das wird dann bald kommen. Aber
wir halten die Augen offen.
Es wird nicht Canyon sein.
Die nächste Frage: weiße oder schwarze Socken?
Weiß.
Klassische Antwort, ohne Diskussion.
Ja. Weiß, immer weiß. Weiße Socken, weißer Helm. Ich weiß nicht, wer schwarze Schuhe fährt. Das finde ich wenn man Angst vor Dreck hat oder so, weiß ich nicht, ob das immer noch gerechtfertigt ist, weil.
Ja, und du hast ja gesagt, wenn es regnet, gehst du eher auf die Rolle. Von daher können die Socken ja auch nicht dreckig werden.
Genau.
Wieso heißt die Frage weiß oder schwarz und nicht bunt? Wir kennen uns ja gut, mein Freund. Jason, Anbauensieg oder Gravel-Weltmeister?
Ah, das ist eine gute Frage. Wenn ich jetzt mal von der Chance spreche, von der Wahrscheinlichkeit, denk mal, ist der Anbau wohl vielleicht ein bisschen wahrscheinlicher?
Wenn dein Rad hält?
Ja. Aber nee, ich denke mal, so vom Profil her, so vom Rennen liegt mir Anbauen, sowas wie Anbauen schon eigentlich sehr gut. Deswegen,
hast du Pläne, da sagen, ja, nächstes Jahr schon mitzufahren?
Ja, ich habe so einige Rennen, die ich da im Visier genommen habe, also Kansas und so weiter. Und dann Gravel WM und so weiter. Also das ist alles schon quasi auf der Agenda, aber.
Ja, dann kommen wir eigentlich schon zur letzten Frage und die lautet ganz klassisch: Kaffeestopp oder durchfahren?
Kaffeestopp.
Aber dann erst gegen Ende der Einheit oder schon auch mittendrin?
Boah, ich habe immer gerne so ein bisschen mehr als die Hälfte erledigt, dass ich so vom Kopf her weiß, okay, ich habe jetzt weniger als die Hälfte noch zu fahren nach dem Kaffeestopp. Wenn ich jetzt direkt am Anfang fahre, finde ich nicht so gut. Hast halt noch das ganze Training vor dir. Ja, deswegen mache ich es immer gerne so.
Sehr gut, das passt dann definitiv auch zu den Gravel-Vibes. Okay, das waren unsere 10 wirklich wichtigen Radsportfragen. Hast du denn in dieser Saison jetzt noch irgendwas geplant? Kommt noch irgendwas, außer dass du nach Girona gehst? Oder bist du, was die, ich sag mal, Wettkampfebene angeht, durch?
Boah, ne, was die Wettkampfebene angeht, bin ich durch. Im E-Sports-Bereich, klar, ist jetzt Winter, fahre ich noch ein paar Sachen. Ich fahre jetzt diese Echelon Racing League auf Mailrouge auch, die ja von US Cycling da quasi ausgetragen wird. Mhm. Auf Mailrouge, da fahre ich mit. Die geht am 4. Dezember los. Und dann, klar, halt ganz normal ist dann der Race Club auf Rouge und immer so ein bisschen im E-Sports halt durch den Winter weiter aktiv. Aber im Outdoor-Bereich ist, glaube ich, das erste Rennen, was ich auf dem Plan habe, Santaval im Februar.
Ja, Februar.
Das ist in Spanien. Und da werde ich dann wahrscheinlich, da bin ich dann in Girona, ist dann kurze Anreise und alles logistisch auch einfach. Genau.
Ja, dann wünschen wir dir auf jeden Fall alles Gute für den Wechsel von der Straße zum Gravel. Und werden das natürlich gespannt verfolgen, wie du dich dann auf Schotter schlägst und auch wie natürlich die nächsten Jahre, ob quasi die Medaillengarantie bei dir bei den E-Sports-Weltmeisterschaften anhält.
Ja, wird sich zeigen. Aber ich bin nach wie vor ambitioniert. Ich habe die Lust am Wettkampf nicht verloren. Auch wenn ich jetzt von der World Tour quasi weg bin, aber der sportliche Ehrgeiz ist immer noch da, deswegen mache ich das ja auch noch und hoffe, es wird noch ein paar Jahre so weitergehen auf dem Level.
Ja, dann würde ich sagen, beenden wir an dieser Stelle die Folge, wünschen dir, wie gesagt, alles Gute für die kommenden Wochen, Monate und Jahre und werden das verfolgen. Und wenn es dann wirklich irgendwann mit dem Anbauensieg geklappt hat, dann freuen wir uns natürlich, wenn du wieder bei uns im Podcast bist und wir dann über den nächsten großen Titel sprechen können. Wenn ihr, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Fragen zu unserem Podcast habt, wenn ihr Themenanregungen habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast@roadbike.de. Wir hören uns in 2 Wochen wieder und sagen bis dahin ciao und alles Gute.
Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.